NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Herbstzeit ist Lesezeit und deshalb wollen wir, Sabine Steuernagel, meine Kollegin vom NDR Fernsehen, als auch ich, Andreas Kuhnt, heute mal gemeinsam mit Ihnen bei Heiter Weiter unsere Nase ins Buch stecken. Denn trotz aller Unkenrufe, das Buch, das lebt. Ganz besonders, wenn es winterlich und weihnachtlich wird. Tee, Kerze, Buch, das kann ja alles so einen langen Abend unvergesslich machen. Und es muss nicht unbedingt immer der Bestseller von der Spiegel-Bestsellerliste sein. Lesen lässt sich alles, was gefällt. Und je unterschiedlicher die Bücher sind, die vielleicht in der Familie gelesen werden, desto besser lässt sich ja dann auch darüber diskutieren. Sabine, gibt es denn bei euch ein Buch, das für Diskussionen sorgt?
Ja, hat es sehr sogar. Mein Sohn wollte es gar nicht in die Hand nehmen. Das ist der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Der sagt es auch noch deutlicher und sagt, wer hat mir auf den Kopf gekackt? So, und dann hat mein Sohn immer gesagt, das lese ich nicht. Das ist aber, ich habe es nachgeguckt, das ist seit 25 Jahren ein Bestseller. Das ist in 30 Sprachen übersetzt worden. Nee. Die Kinder finden das toll, weil das so, ja, so original ist, weil sie das kennen. Dieses Häufchen haben sie ja selber auch schon mal in ihrem eigenen Töpfchen gesehen. Also Kind und Mutter und ich haben das sehr gerne gelesen. Mein Sohn war immer so ein bisschen, der stieg dann ein, als es Momo gab und Cornelia Funke und so. Aber man muss sagen, wir haben ja noch viel mehr Bücher bei uns im Haushalt. Wir sind eine Buchfamilie und 30% der Deutschen, das habe ich mir rausgesucht, haben fast 50 Bücher zu Hause. Das finde ich schon ganz schön viel. Man sagt ja immer, es wird gar nicht mehr so viel gelesen. Elke Heidenreich, wissen wir alle, die hat ja ihr neues Buch veröffentlicht. Die hat über 1000 Bücher. Ich würde sagen, die hat sie nicht alle selber gekauft. Da schicken die Verlage auch was hin, damit die
da hat sie großes Glück, ja.
Ja, aber sie hat sie alle aufgehoben und sie kann auch kein Buch wegschmeißen. Das hat sie auch gesagt. Und das gedruckte Buch hat immer noch Bestand. Gerade jetzt vor Weihnachten gehört es zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Kosmetika verschenkt man. Lesestoff, Kleidung, also das Buch ist ganz vorne mit dabei. Und Frauen übrigens, die halten beim Lesen länger durch. Die lesen ein Buch an und sagen nicht so schnell wie ein Mann, nee, das ist ja, wer hat mir das denn bloß geschenkt? Die halten lange durch. Ein Mann ist ziemlich rigoros. Nach 30 bis 50 Seiten sagt er, was soll der Quatsch, ich lese was anderes.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir übrigens genauso. Ich habe jetzt viele Jahre überhaupt gar nicht gelesen, aber bin so seit einem Dreivierteljahr jetzt auch wieder mit dabei bei den Leserinnen und Lesern in Niedersachsen und muss sagen, es ist in der Tat so, wie du das auch gerade geschildert hast. Es macht einfach Spaß, sich erstens ein schönes Buch rauszusuchen, möglichst in einer guten Buchhandlung und zweitens dann auch in aller Ruhe sich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, so jetzt tauche ich mal ab aus dieser ja manchmal etwas sehr dynamischen und manchmal ja auch sehr kritischen Welt und tauche mal in eine andere Welt ein, die mir so ein Buch dann geben kann.
Hast du ein absolutes Lieblingsbuch, was du immer rausholst?
Ja, das hat jetzt mit der Aktualität nichts zu tun. Ich lese in der Tat immer mal wieder gerne in Tom Sawyer und Huckleberry Finns Abenteuern, weil ich das schon als Kind unheimlich gerne gelesen habe und weil ich da auch heute noch finde, da sind so manche Handlungen drin, wo man sagt, okay, man muss immer nicht alles so ernst nehmen und man muss auch mal über die Stränge schlagen und man muss auch versuchen, die Welt so zu nehmen, wie man sie sich selbst eigentlich versucht, ein bisschen hinzulegen. Und deswegen ist das eigentlich so immer wieder ein Buch, was ich gerne zur Hand nehme. Und da sind ja auch sehr viele Lebensweisheiten drin, die mich auch durchs Leben getragen haben.
Ja. Ne? Dank Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Genial verfilmt worden und ist der Klassiker, der dich begleitet. Sehr schön.
Ja, und das Interessante ist eben, dass wir, glaube ich, immer wieder feststellen müssen, ja, man kann natürlich ein Buch mittlerweile auch im Netz bestellen oder so, aber besser ist es ja, in einer Buchhandlung zu sein, sich mit dem Buch zu beschäftigen, das vielleicht sogar ein bisschen anzulesen, vielleicht sogar mit dem oder derjenigen, die es im Buchladen betreibt, darüber zu reden. Und Buchhandlungen, das hast du ja, glaube ich, recherchiert, sind nach wie vor sehr geschätzte Orte. Es gibt circa 5000 Buchhandlungen und viele tausend Buchverkaufsstellen, auch im Supermarkt. Aber das ganz besonders gut geführte Buchgeschäft, das ist immer noch was ganz besonders Wichtiges. Und eine Buchhändlerin ist ja heute bei uns, nämlich Annette Lube. Sie ist Inhaberin der Hofbuchhandlung Frommholt in Bückeburg. Sie sind schon seit mehr als 35 Jahren Buchhändlerin, haben aber das Geschäft erst seit 2 Jahren, also sind erst seit 2 Jahren mehr oder weniger so selbstständig, kann man das sagen?
Das kann man sagen, also nicht nur 2 Jahre, sondern seit Januar erst.
Ach, seit Januar erst. Und hat sich das gelohnt? Sagen Sie, es war ein richtiger Schritt, gerade
absolut.
In dieser Zeit, wo ja doch
absolut.
Die Konkurrenz groß ist?
Nicht bereut, weil es war ja ein Schritt aus der Angestelltsein, 35 Jahre, auf einmal ist man für alles selber verantwortlich und das war schon eine Herausforderung. Ist es auch immer noch, aber es macht Spaß und es war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall.
Wie können wir uns einen Tag in Ihrer Buchhandlung vorstellen?
Ja, eigentlich so wie in allen Buchhandlungen, in guten Buchhandlungen. Es geht also los mit Wareneingang. Man muss die Ware bearbeiten, die kommt. Das machen meine Mitarbeiter und ich natürlich auch. Und dann geht es weiter, es kommt in die Regale, es kommen die Kunden natürlich. Es ist einfach immer was los auch. Und ja, es wird kurzfristig bestellt, dass am nächsten Tag die Bücher eben auch da sind. Und ja, so geht es los und so ist dann der Tag.
Wenn ich jetzt zu Ihnen in die Buchhandlung käme, könnten wir dann so gemeinsam das richtige Buch für mich finden? Also ich würde dann so ein bisschen was über mich erzählen und Sie sagen dann, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das und das oder wie ist das?
Ganz genau, ganz genau. Also man muss so ein bisschen auch ein Interview führen quasi und ein bisschen gucken, was lesen Sie gerne, welche Richtungen und genau so läuft das dann. Und wenn man schon mal wieder einen Tipp bekommt, das und das habe ich gerade gelesen, das hat mir gut gefallen, dann weiß man schon, in die Richtung geht es. Und dann kann man auch gut dementsprechend empfehlen. Oder eben auch
auf Huckleberry Finn.
Naja gut, das ist ja schon sehr klassisch. Also es gab jetzt von einem David Copperfield, hieß es quasi, das war eine Nachbearbeitung, wenn man so will, eine moderne. Das war aber wirklich nicht für Jugendliche, sondern für Erwachsene und ein recht monumentaler Roman über die amerikanische Geschichte im Grunde genommen auch. Ja, heutzutage ist es sehr breit gefächert. Die Kinder sind, es muss schneller gehen. Klassische Geschichten, die so ganz wie Hani und Nani sehr ruhig gewesen sind, das ist nicht mehr so das Thema. Es muss wirklich richtig was passieren. Gerade Jungs, die sind ja nicht so die Leser, die muss man ja immer noch ein bisschen mehr überzeugen als die Mädchen. Und insofern ist es eine wirklich Fantasy. Sagten gerade die Frau Funke zum Beispiel, das ist ja so eine klassische Vertreterin, Mrs. Rowling hat damit angefangen und das ist immer ein Thema, was fantastisch ist, wo es schnell geht, was abenteuerlich ist und auch witzig, lustig, das muss es auch sein.
Wie viele Bücher lesen Sie denn eigentlich so im Monat?
Ach, das ist ganz schwierig. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Ich habe in den letzten Monaten eigentlich viel zu wenig gelesen, dadurch, dass ich halt mit anderen Dingen beschäftigt war.
Mit der Buchhaltung.
Das lasse ich Gott sei Dank von jemand anders machen. Aber alles andere eben auch. Die ganze Sache der Buchhandlung, was man machen muss im Hintergrund. Aber ich würde jetzt mal so sagen, 2-3 Bücher, wenn ich das schaffe, das wäre schon schön. Ja, doch.
Genau. Wenn jetzt so ein neuer Kunde oder eine neue Kundin so bei Ihnen in den Laden kommt, lernen Sie von denen auch manchmal noch was? Also wenn die jetzt mit so einer bestimmten Vorstellung kommen und Sie sagen, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht oder dieses Buch kenne ich noch gar nicht oder so?
Absolut. Es gibt ja eine Flut von Neuerscheinungen und Büchern, die man auch als kleine Buchhändler natürlich nicht vorhalten kann, absolut. Und das macht wirklich was, dass viele sagen, doch, das habe ich gelesen und das kenne ich gar nicht. Und auf diese Art und Weise kommt man also daran, doch was anderes noch wieder in Bestand zu holen. Und das stimmt. Also man befruchtet sich irgendwie gegenseitig. Das ist so.
Muss man eigentlich annehmen, was die Verlage schicken oder bestellt man sein Sortiment beim Verlag? Also gestaltet man selber die Buchhandlung?
Also die inhabergeführten Buchhandlungen tun das. Ketten tun das leider nicht mehr. Da ist es vorgegeben, was da zu stehen hat. Das ist also wirklich dann auch Mainstream. Und das ist eben genau das, was ich als Inhaber eben nicht möchte. Ich möchte das selber entscheiden und das kann ich eben sehr gut. Es gibt die Vertreter klassischerweise immer noch, die kommen und das Programm dann vorstellen und das kann man dann also gut übernehmen und dann bestellt man eben ganz genau, ne, und macht das wirklich selber.
Es gibt ja einen großen Trend zu den regionalen Autorinnen und Autoren. Merkt man das auch, dass das nachgefragt wird oder ist das eher so, dass da die ganze Verwandtschaft ein Buch bekommt und dann ist die 100. Auflage weg?
Ja, es kommt drauf an, wie groß und wie klein die ganze Sache ist. Also es ist natürlich schon bei ganz kleineren Autoren schon so, dass man sagt, ja, jetzt haben alle Bückeburger oder alle Schaumburger das Buch und dann ist es auch irgendwann vorbei. Aber es ist wirklich ein Thema, gerade in vielen Ecken und das ist, dass man das wiedererkennt, ne? Dass man weiß, wo bin ich, die Ecken kenne ich, die Straßen kenne ich und das macht natürlich was aus. Deswegen ist das so beliebt, ne, diese Reihen.
Sabine hat es ja vorhin gesagt, dass im Grunde Männer nach 50 Seiten etwa entscheiden, ob sie das Buch weiterlesen. Frauen geben ein bisschen mehr Zeit. Woran liegt das? Sind Männer ungeduldiger, auch beim Lesen?
Ja, vielleicht. Das kann gut sein. Das ist vielleicht so. Aber sie sind einfach, wie Sie schon sagten, straighter. Ne, das ist einfach so. Die haben die Zeit anders eingeteilt. Wir sind da vielleicht ein bisschen und geben der ganzen Sache noch eine Chance. Und es ist auch so, dass natürlich Frauen auch mehr lesen als Männer. Das kommt noch hinzu. Und auch andere Sachen. Das ist einfach so. Ne, das ist zwar jetzt vielleicht etwas merkwürdig zu sagen, dass es Frauenliteratur und es gibt Männerliteratur. Es überschneidet sich natürlich auch. Aber es ist schon eine gewisse Kategorie, die da stattfindet. Und das kann gut sein. Also Männer sind da schon auch entschlussfreudiger.
Mhm. Ne? Irre ich mich, wenn ich bemerke, dass je schlechter die Zeiten, umso harmonischer die Frauenbücher werden. Also ich habe immer das Gefühl, da gibt es so Ketten, Frau alleine auf dem Weg auf den Hof, in die Parfümerie, in die Fabrik. Also die gehen ihren Weg und die gestalten und am Ende sind sie erfolgreich. Liebe gibt es auch noch und Das ist so auch Literatur, die so ein bisschen Beispiele gibt. Halte durch, kümmere dich um die Dinge, die du magst, geh deinen Weg, lass dich nicht beirren, lass dich von Schwierigkeiten nicht aus dem Weg bringen. Da habe ich manchmal das Gefühl, sind die Auslagen voll.
Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich so. Das ist also seit einigen Jahren, würde ich vielleicht sagen, so ein Hype. Also wirklich, das ist Dynastien, die beschrieben werden, sei es Jakobs Café oder gerade in Hamburg die ganzen Räder oder solche Sachen. Also das stimmt schon. Und auch eben die starken Frauen. Das ist ein Thema, gut, eben daraus geschuldet, dass meistens Frauen mehr lesen, ist natürlich dann auch der Markt da, diese Themen zu bedienen.
Wir wollen es jetzt nicht zu sehr idealisieren, aber kann so eine Buchhandlung heute auch so ein Refugium sein für Menschen, die tatsächlich in der normalen Welt so ein bisschen die Orientierung verlieren oder drohen sie zu verlieren, weil es so hektisch, weil es so dynamisch ist? Und da finden ja auch Lesungen mittlerweile statt in einer Buchhandlung, kommen ja auch gerne mal 50 bis 100 Leute, in die größeren Buchhandlungen zumindest. Kann man schon sagen, dass das so ein Platz ist, wo man wirklich nochmal auf andere Gedanken kommen kann und sich mal so ein bisschen rausbeamt?
Ja, doch, das würde ich schon sagen. Also es kommt sicherlich auf die Größe an. Meine Buchhandlung ist so das Mittelmaß und auch gemütlich mit Ecken. Und das höre ich immer wieder, dass also viele Leute sagen, ach, das ist so schön bei Ihnen und hier kann man so schön stöbern und einfach mal runterkommen. Und das stimmt. Und auch eben Lesungen, solche Sachen natürlich. Das hat auch jetzt nach Corona wieder richtig Substanz bekommen, dass viele Leute einfach auch danach lechzen, solchen Veranstaltungen dann beizuwohnen. Das ist schon so.
Nun stehen wir ja vor dem Weihnachtsfest und vielleicht haben Sie ja noch ein paar Buchtipps für diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich will ja eigentlich auch ein Buch verschenken, weiß aber nicht so richtig was. Vielleicht haben Sie so 2, 3 Tipps noch.
Ja, so ganz zufällig habe ich 3 Bücher mitgebracht. Ja.
Vorbereitung ist alles,
genau. Sind aus 3 verschiedenen Genres. Es ist einmal ein klassischer Roman, ein Sachbuch und ein Kinderbuch habe ich mitgebracht. Und geht los mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Autoren, Gianni Solla. Bei Licht ist alles zerbrechlich. Im Diogenes Verlag erschienen. Es ist eine Geschichte einer Dreierfreundschaft. Davide ist im Mittelpunkt. Es spielt 1942 in den Bergen Italiens. Aha. Und Davide, sein Vater, ist der Schweinezüchter im Ort. Der Ort ist also ganz ärmlich. Es sind wirklich durch und durch auch Faschisten. Und Davide will Sprache. Er möchte lesen und schreiben lernen, was ja nicht wichtig ist, auch für den Vater natürlich nicht. Der soll die Schweine hüten und fertig. Und seine Freundin Teresa spielt mit rein. Die bringt ihm ein bisschen Wörter bei. Mhm. Und es kommt ein Vater und Sohn in diesen Ort. Juden, die halt dort dann erstmal quasi deportiert worden sind zum Arbeiten. Und der Vater ist Lehrer und er bringt ihm das Lesen und Schreiben bei. Und diese Freundschaft steht natürlich im Mittelpunkt. Sie ist 3 Gestirn. Und es ist also, wie es heißt, der Sommer ist absolut wunderbar. Aber die Deutschen kommen und sie müssen fliehen, die Juden. Und es geht auseinander. Und wie es dann weitergeht, es ist wunderbare Sprache. Es ist einfach ein Genuss, dies zu lesen. Und ja, ein absolutes Highlight, würde ich sagen.
Wahrscheinlich ein schweres Buch mit einer gewissen Leichtigkeit.
Absolut, deswegen, das Thema ist ja nicht so einfach. Ja, aber das ist es gar nicht. Es geht wirklich um diese Freundschaft auch. Und eben auch um Sprache und wie man danach lechzen kann, das zu erlernen. Das ist schon toll. Das nächste, Defekte Debatten. Das ist das Sachbuch, was ich mitgebracht habe. Hat geschrieben Julia Reuschenbach und Corbinan Frenzel, sind 2 Journalisten. Aha. Sehr interessant und sehr aktuell. Es geht um unsere Debattenkultur. Was ist damit? Warum streiten wir und können nicht mehr zuhören? Ja, sie versuchen einfach Lösungen ein Stück weit zu finden, aber auch Verständnis zu wecken, auch für die Politik, dass das nicht immer so einfach ist, was man da so zu tun hat. Es sind viele komplexe Dinge, die einem begegnen jeden Tag. Und es ist wirklich was auch jeden angeht. Also nicht nur jetzt, sage ich mal, Querdenker oder AfD-Wähler, wo man sagt, die brüllen sich nur an, sondern es geht einfach um jeden. Also
wir, das tägliche Gespräch oder
richtig,
die Gespräche, genau, die man auch im privaten Umfeld
ganz führt. Genau. Ne? Und damit fängt es ja an. Ne? Also wirklich hochinteressant und auch zu lesen für jeden. Ja, und als drittes ein wirklich sehr, sehr schönes Weihnachtskinderbuch. Friedbert Stoner und Katrin Engelking, wie die Wichtelinnen Weihnachten retteten. Ist eine 24
Kapitel. Ist das schon gegendert, ja?
Ja, absolut. Absolut. Es ist wirklich so, dass die Wichtelinnen hier es schaffen, weil der Weihnachtsmann hat Rücken.
Ach so.
Was für ein Grand Malheur. Jetzt müssen wir ran. Die Wichtel sind ein bisschen tapsig und dusselig, die kriegen es nicht hin, aber die Wichtelinnen schaffen es. Sind also, wie gesagt, 24 Kapitel, es ist wie ein Adventskalender zu lesen. Das Ganze macht das noch interessanter, die Katrin Engelking ist nämlich die Illustratorin und sie ist bekannt durch die neuen Pippi-Langstrumpf-Bücher, die sie illustriert hat und sie stammt aus Bückeburg. Genau, das ist also wirklich eine ganz hervorragende Künstlerin, die das so liebevoll macht, empathisch diese Figuren zeichnet. Und es ist wirklich was Schönes. Nachher für den Gabentisch ist es zu spät, weil es
ja, für das den 1. Dezember schon, gedacht ist.
Vor Weihnachtszeit. Ja, und das können dann Mama und Papa, Oma und Opa auch schön vorlesen.
Richtig, genau. Jeden Tag ein Kapitel und am 24. weiß man dann, was passiert ist und ob die Geschenke angekommen sind.
Ja, ich kann nur sagen, Sie haben einmal mehr Lust aufs Lesen gemacht. Vielen Dank, Annette Lube, Inhaberin der Hofbuchhandlung Frommholt in Bückeburg. Und mehr zum Thema Bücher in Heiter weiter, gleich hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heiter weiter hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen und heute geht es ums Lesen, um Bücher, die uns faszinieren, die uns in eine andere Welt holen können. Wir haben schon gehört, Buchhandlungen sind oft ein Ort der Erholung und so eine Pause vom Alltag machen sie möglich, aber schnell mal so ein Buch mitnehmen, kostenlos und vielleicht im nächsten Stadtteil wieder abstellen, das ermöglichen Bücherschränke. Sabine, du hast dich ja ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Meinst du, die sind attraktiv, diese Bücherschränke, oder dümpeln die eher so vor sich hin?
Nö, ich glaube gar nicht, weil ich bestücke zum Beispiel unseren Bücherschrank in Steinhude immer wieder. Ich kenne das auch von anderen Orten, dass da ein reger Austausch stattfindet. 500 Stück circa gibt es in der Bundesrepublik. Meistens haben die einen Paten, der sich darum kümmert, dass da nicht irgendjemand die Prospekte und das Butterbrotpapier rein. Das kommt vor, aber sie achten darauf, dass die Bücher vernünftig da drin stehen. Und ich weiß, in Rehburg gibt es einen, da ist sogar unten ein kleines Schild. Bücher bitte ordentlich reinstellen.
Also wer hat das eigentlich erfunden?
Das haben zwei Amerikaner erfunden, zwei Künstler. Und für die war das so eine Art Street Art, also Straßenkultur. Und die ersten Bücher haben sie platziert auf Stromkästen. Ich kann mich da in Deutschland auch noch dran erinnern. Da standen die draußen auf diesen Stromkästen. Und dann hat man ja irgendwann mal festgestellt, du hast ein tropfendes Taschenbuch im Rucksack und hat gesagt, das muss ja irgendwo mal untergestellt werden. Und dann kamen die Bücherschränke. Die werden zum Teil sehr liebevoll gebaut. Die stehen vor älteren Stadtvierteln, wo auch mal der eine oder andere Haushalt aufgelöst wird. In Wunstorf gibt es einen, der ist eine alte englische Telefonzelle. Also Bücherschränke sind ein Renner auch. Und ich habe eine Zahl gefunden, die kann ich fast nicht glauben, dass da im Jahr 1 Million Bücher gedreht werden. Das finde ich eine Menge.
Ja, aber sie schaffen natürlich tatsächlich auch die Lust am Lesen ein bisschen breiter aufzustellen, weil man da ja jetzt nicht gleich ein Buch kaufen muss, sondern einfach sagt, okay, dann nehme ich mal so mit für ein paar Tage.
Ja, unbedingt. Also du kannst auch es anlesen. Ne? Frauen, wie gesagt, lesen 100 Seiten. Männer lesen die 25, die berühmten, bis 30 und sagen, nee, das bringe ich wieder hin, das will ich nicht. Ich gucke mal, ob da nicht doch das Buch steht von der Lieselotte. Vielleicht die Kuh Lieselotte ist ein wundervolles Kinderbilderbuch, was auch Erwachsene sehr gerne lesen. Oder eben halt die berühmten Romane. Und man muss sagen, man findet Bestseller. Also es gibt auch ein neueres Buch, was man dort findet. Aber meistens ist es das von den Bibliotheken unserer Eltern. Aber das sind die Klassiker. Also ich habe da schon viel Klassiker gefunden, die man noch wundervoll lesen kann und auch lesen sollte.
Apropos Bücher und Renner. Man muss ja natürlich nicht immer nur Bücher mit einer Dynamik verbinden, sondern man kann das ja auch mit großer Ruhe verbinden. Wir haben das vorhin ja kurz mal angesprochen. Und bei uns ist Martina Bade von der Stadtbibliothek Hannover. Bei Ihnen gibt es eine ganz besondere Veranstaltungsform, die heißt Silent Book Club.
Ja.
Können Sie mal erzählen, was das ist?
Ja, das ist ein ganz interessantes Format, was auch aus Amerika kommt und wo wir das Glück hatten, dass es jemand hier in Hannover gegeben hat, nämlich eine junge Frau mit Namen Sophie Bauer, die dieses Format schon einmal in Irland erlebt hat. Also Silent Book Clubs sind über die Welt verstreut. Man kann auch auf einer Internetseite nachlesen, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, wo sie stattfinden. Und Sophie Bauer kam auf uns zu, auf die Stadtbibliothek und hat gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, das wäre eine tolle Sache hier für die Stadtbibliothek.
Und wie läuft das ab?
Ja, das ist im Grunde genommen so ein richtiger fester Ablauf, den wir dort haben. Das heißt, wir kommen alle zusammen an. Jeder der möchte unangemeldet, kann mit seinem Buch, tatsächlich mit dem eigenen Buch und nicht mit dem aus der Bibliothek, außer man hat seins vergessen natürlich, dort ankommen. Wir treffen uns, setzen uns zusammen und machen so eine kleine Vorstellungsrunde. Ganz wichtig und elementar ist, weil natürlich beim Silent Book Club ganz viel über die sozialen Medien läuft. Wir haben einen Auftritt bei Instagram und deswegen wird auch immer jedes Mal ein Foto gemacht von dem Bücherstapel. Das heißt, wir packen alle unsere Bücher zusammen, da wird ein Foto gemacht und das findet man hinterher bei Instagram. Da kann man auch mal im Nachhinein noch mal schauen, was für Titel sind denn alles gelesen worden. Ja, und dann beginnt das große schweigende Lesen. Also wir sitzen dann eine Stunde zusammen oder auch nicht. Die Stadtbibliothek Hannover ist groß, 5 Geschosse, da kann man sich reichlich verteilen. Und dann sucht man sich den gemütlichsten und für sich selbst angenehmsten Leseplatz und sitzt und liest eine Stunde lang.
Und in dem eigenen Buch? Oder
in dem eigenen Buch, genau. Oder aber wenn man sagt, oh Mensch, da habe ich jetzt gar keine Lust heute drauf, das ist es heute für mich nicht. Wir haben immer noch eine kleine Buchpräsentation extra, wo man sich schnell noch mal was anderes greifen kann.
Sie gehen aber auch durchs Haus und suchen die gemütlichsten Ecken zum Lesen.
Richtig.
Ne? Gibt es dann so eine Führung, genau, wo man sich hinsetzen kann?
Richtig. Die Führung mache ich immer vorab, eine halbe Stunde ungefähr, wer interessiert ist, weil wir viele neue Gäste dadurch gewinnen, durch den Silent Book Club, und die das Haus noch nicht kennen. Und wie gesagt, es ist recht groß. Dann auch ganz dankbar sind, wenn ich einmal so einen Rundumüberblick gebe. Ja, und dann können die sich verteilen, lesen, und dann nach der Stunde versammeln wir uns wieder zusammen und dann findet nochmal eine kleine Austauschrunde statt. Und das Wichtigste ist eigentlich am Silent Book Club: alles kann, aber nichts muss. Das heißt, ich muss auch nicht erzählen, wer ich bin und was ich für ein Buch lese, aber die meisten möchten es natürlich. Mhm. Also ich habe es, glaube ich, noch bislang nicht erlebt, dass jemand nichts dazu sagt. Und infolgedessen ist das eigentlich immer ein recht reger Austausch. Aber ich kann eben auch jegliche Lektüre mitbringen, die ich möchte. Das kann auch ein Mickey-Maus-Heft sein. Es ist total egal.
Wollte gerade sagen, wer kommt denn da so alterstechnisch zum Beispiel?
Also alterstechnisch ist das unglaublich gemischt. In der ersten Runde, die wir hatten, haben wir einmal abgefragt. Da hatten wir von, ich glaube, 19 bis über 70 Jahre alles dabei. Tatsächlich.
Also das ist auch generationsübergreifend und fördert auch den Dialog unter den Generationen.
Ja, absolut. Ja.
Ist denn eine große Offenheit da, wenn jetzt zum Beispiel die Älteren ihre Bücher vorstellen, sagen die Jüngeren, oh Gott, will ich gar nicht, oder umgekehrt eben auch? Also, oder findet da wirklich ein konstruktives Miteinander statt?
Also ich würde sagen, ja. Und das hat mich also wirklich auch verwundert. Beim ersten Mal hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn jetzt hier die Leute kommen und sehen, oh, da sind jetzt so viele junge Leute, oder aber andere sagen, ach, das ist auch eher was für ältere Leute, dass beim nächsten Mal sich das vielleicht schon wieder sehr auseinanderzieht. Das ist aber nicht der Fall. Es ist, glaube ich, tatsächlich egal, wer man ist, woher man kommt und was man liest.
Und wenn Sie sagen Silent Book Club, dann ist da eher eine ruhige Atmosphäre.
Ja. Also bis auf die Austauschrunde.
Ja, ja, klar.
Da
okay.
ist ein ganz schönes Geschnatter, würde ich mal sagen.
Aber wird schon angeleitet. Reden nicht alle durcheinander.
Ja, nein, okay. nein.
Hat es denn schon mal gegeben, wenn jetzt jemand sagt, also ich möchte mit euch heute über das 3. Kapitel von Winde verweht reden, dass jemand schrie, oh, das lese ich auch gerade, oder dass mehrere Leute mit dem gleichen Buch in die Stadtbibliothek kommen?
Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Das ist erstaunlich, ne? Bei
so vielen Leuten. Die Bandbreite ist ja ungemein groß, tatsächlich. Also man kann auch ein Sachbuch lesen, kann ja auch sein. Und es ist wirklich auch von den neuesten Bestsellern bis zu Klassikern. Wir hatten einmal einen syrischen Teilnehmer, der Dostojewski gelesen hat.
Oh, wie schön.
Ich war schwer beeindruckt davon. Ja. Und da merkt man so, oh, dann gucken alle doch schon. Das ist schon nochmal auch nicht die leichteste Lektüre.
Das ist völkerübergreifend.
Ja,
ein Syrer,
richtig.
Der einen russischen klassischen Autor liest. Wie viele Ehen hat es denn schon gegeben?
Ich würde erstmal sagen Freundschaften.
Ja, aber sieht man das, dass da Menschen sich finden und vielleicht auch verabreden?
Ja, ja. Also das würde ich schon sagen. Wir haben in einer Runde 4 junge Männer gehabt, die sind alle einzeln gekommen.
Und jetzt sind sie alle verheiratet.
Nein, hinterher sind sie auf jeden Fall noch zusammen Bier trinken gegangen. Also.
Ja, und wenn die dann aber heiraten, dann gibt es natürlich als Geschenk ein Buch. Ist ja klar.
Wenn wir es mitkriegen.
Die Stadtbibliothek Hannover, ist das eigentlich ein Ort, der in den letzten Jahren wieder mehr angenommen wird, oder wird der sowieso immer gut angenommen? Ich kann da so sagen, aus meiner Studienzeit, da bin ich natürlich auch oft da gewesen, dann viele Jahre überhaupt gar nicht. Und wie ist das überhaupt? Ist das so ein Ort, wo man sagt, okay, das nimmt wieder zu?
Auf jeden Fall.
Ja.
Nun muss man allerdings auch sagen, wir haben uns auch sehr, sehr stark zukunftsorientiert aufgestellt. Also wir haben eine sehr erhöhte Anfrage nach Arbeitsplätzen mittlerweile. Das heißt, sehr, sehr viele Schüler kommen.
Ah, ja.
In den Zeiten, wo Abiturvorbereitungen sind oder andere Prüfungsvorbereitungen, Facharbeiten, wenn die Oberstufenschüler Facharbeiten schreiben müssen, ist das Haus sehr voll. Also fast etwas zu Lasten der, die nur das Lesen wegen kommen. Das kann dann schon mal ein bisschen Platzprobleme geben.
Die Stadtbibliotheken gibt es in den Stadtteilen in Hannover. Ihre ist eben halt, wir sind hier im Landesfunkhaus, um die Ecke im Prinzip, auf der Hildesheimer Straße hier in Hannover. Ich kenne das aus meiner eigenen Zeit hier im Funkhaus, dass man auch mal rüberging, wenn man eine längere Pause hatte, noch eine Abendsendung und sich einfach dort aufhielt, weil es ist ein wundervoller Ort, um zur Ruhe zu kommen. Und eine Freundin schilderte mir, die war jetzt ein langes Wochenende in Oslo, sie sagt, da ist die Stadtbibliothek sowas wie das Stadtcafé. Da ist ein Café drin, da kann man reingehen, da kann man Zeitung lesen, da sitzen die Eltern mit einem Café, holen sich Bücher, die Kinder haben eine Ecke, wo sie die Kinderbücher finden. Also wirklich auch ein zentraler Ort, um zusammenzukommen und einer Neigung nachzugehen oder neu kennenzulernen, die ja so wichtig ist auch für uns Menschen. Dieses Lesen gibt einem ja auch eine ganze Menge.
Ja, also wir bezeichnen uns ja auch als dritter Ort. Das heißt, wir sind ein Ort, an dem man sich treffen kann und man muss ja nichts verzehren oder Sonstiges, sondern man kann dort einfach sein. Das merken wir tatsächlich. Die Aufenthaltsqualität ist doch hoch und wir haben auch noch mit allen möglichen Umbauten und Neuorganisationen dazu beigetragen, dass wir da auch die Aufenthaltsqualität auch weiterhin noch erhöhen wollen.
Und noch ein Tipp, in der Stadtbibliothek, in der List gibt es alle Ausgaben der Stiftung Warentest. Hat mir schon reichlich geholfen. Also das ist auch die praktische Seite des Lesens.
Gut, aber Stiftung Warentest testet ja nicht unbedingt den Inhalt von Büchern, aber Sie wollen uns sicherlich zum Weihnachtszeit vielleicht auch das ein oder andere Buch noch empfehlen?
Ja, sehr, sehr gerne. Da ich auch zuständig bin für die Belletristik in der Stadtbibliothek, das heißt, ich darf einkaufen, was ich möchte und was natürlich auch vor allen Dingen gewünscht ist, liegt mir das natürlich sehr am Herzen, dass ich auch gerne nochmal einen Buchtipp abgebe. Mhm. Und ich habe hier zwei Sachen mitgebracht. Das eine ist der Roman Die Frau, die Weihnachten nicht mochte von Zoe Brisby. Das ist ein absoluter Weihnachtswohlfühlroman. Ich finde, es ist wie einen Weihnachtsfilm gucken. Viele machen das ja sehr gerne, gerade zu Weihnachten. Eine Liebesgeschichte, die einem wirklich das Herz erwärmt. Und ich habe ihn echt mit Begeisterung gelesen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es geht um zwei Weihnachtshasser, die eigentlich davon überzeugt werden sollen, dass Weihnachten doch eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit ist. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und das andere ist ein Cozy Crime, das heißt ein Wohlfühlkrimi. An Weihnachten möchte man ja auch was, wenn man zwar Krimis liest, aber vielleicht doch mal den etwas nicht ganz so harten Mord erleben. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass der Autor C.H.B. Kitchen tatsächlich dieses Buch schon 1934 geschrieben hat. Und er so etwas in der Tradition der Agatha Christie-Krimis ist. Also so ein Whodunit. Man überlegt die ganze Zeit, wer von dieser Gesellschaft hat den Mord begangen. Und das Buch heißt Das Geheimnis der Weihnachtstage. Also auch wunderbar auch geschrieben.
Auch auf alle Fälle saisonbezogen.
Ja, und hört genau. sich gut an. Also sehr gut. Ja. Vielen Dank.
Ja, Martina Wade, danke. Martina Wade von der Stadtbibliothek in Hannover, wo es eben den Silent Book Club gibt, von dem wir gerade eine Menge erfahren haben. Wenn Sie mal hingehen wollen, also das gibt es übers Netz, die nächsten Termine.
Die, genau, auf unserer Homepage auf jeden Fall. Mhm. Und unter silentbookclubs.de kann man auch nochmal nachschauen. Dort sind wir auch verzeichnet.
Schöne Idee. Mhm. Mehr zum Lesen gleich hier bei uns, bei NDR 1 Niedersachsen. In Heiter weiter. Heiter weiter, NDR 1 Niedersachsen. Es geht ums Lesen, es geht ums Buch. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass es tatsächlich bei uns in Niedersachsen ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren gibt. Und es gibt preisgekrönte Buchhandlungen, die zum Stöbern, Plaudern und Tee trinken einladen. Und wo Bücher sind, da sind auch immer wieder nette Menschen. Ich glaube, das haben wir auch heute Abend schon wieder erleben können. Der Buchhandel bemerkt, es bilden sich immer mehr Lesekreise und die Volkshochschulen, die bieten biografisches Schreiben mittlerweile an. Also wir sind ein Land der Leser und Schreiber, kann man glaube ich sagen an dieser Stelle. Ein Ort für alles rund um das Buch sind auch die Literaturhäuser in Niedersachsen. Davon gibt es 6 in Niedersachsen. Bei uns ist Katrin Dittmar. Sie leitet das Literaturhaus Hannover. Ist das eigentlich so ein offenes Haus? Kann da jeder hingehen oder merken Sie da so Schwellenängste bei den Besucherinnen und Besuchern, weil es vielleicht doch ein bisschen edler klingt?
Ich bin mal einer Sache begegnet, wo ich dachte, naja, immer wird von Hochkultur gesprochen. Mhm. Ich kriege da so ein bisschen leichte allergische Schübe, wenn ich das immer höre, weil ich denke, Kultur ist wirklich für alle da. Und eine Besucherin bei uns mal ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich freue mich immer so hierher zu kommen. Ich habe gar keine Hemmung, einfach reinzuhören. Und das war für mich ein Riesenkompliment, muss ich sagen. Man lobt sich nicht gern selber, aber ich glaube, jeder, der Lust hat, sich mal was anzuhören zum Thema Buch lesen oder auch bei unseren anderen Veranstaltungen sich mal zu informieren, kann kommen. Natürlich kostet es Eintritt. Wir müssen ja auch ein bisschen Einnahmen generieren. Aber ich glaube, das gilt auch für alle Literaturhäuser in Niedersachsen, alle 6, dass man dort wirklich einfach teilt, was einen interessiert. Und da muss man nicht das Abitur nochmal nachmachen oder so. Das kann man einfach auf sich zukommen lassen. Man muss sich an so einem Abend eben mal so für einen Moment der Fürhand des Autors und der Autorin überlassen. Aber ich habe auch das Gefühl, das genießen viele Leute, dass sie da gerne sitzen und zuhören. Und ich muss sagen, es mag sein, dass ich in der berühmten Blase lebe, aber die Kultur des Zuhörens, die ist bei uns sehr ausgeprägt. Und natürlich kann man auch selber Fragen stellen und sich dann an der Debatte beteiligen.
Die Literaturhäuser sind ja eine Einrichtung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Die regieren Ihnen da aber nicht ein oder so.
Ja, das ist auch nicht so ganz korrekt, die Formulierung. Also 3 von uns sind sogar in kommunaler Trägerschaft und 3 von uns sind freie Träger, so zum Beispiel auch das Haus, in dem ich arbeite. Wir sind Vereine, also richtig bürgerschaftliches Engagement. Wir erhalten allerdings alle institutionelle Förderung vom Land. Also das Land stützt uns da wirklich sehr gut. Und wir haben auch eine kleine Arbeitsgemeinschaft, wo wir uns abstimmen und dort mit dem Land auch gemeinsam verhandeln. Wir werden aber alle unterschiedlich noch auch in Projekten von Stiftungen gefördert und auch von den Kommunen in der Regel.
Und wir von NDR Kultur sind ja auch Partner des Literaturhauses. Und naja, klar, es gibt ja auch immer mehr, sagen wir mal, Aktivitäten rund um die Bücher, rund ums Lesen. Der aktuelle NDR-Podcast Eat, Read, Sleep, den es ja schon seit vielen Jahren mittlerweile gibt, der ist ja überaus erfolgreich. Hätten Sie eigentlich so gedacht, dass über Bücher reden wieder so viele Menschen begeistert?
Ich habe eigentlich ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Mhm. Das ist natürlich so meine Wahrnehmung, aber ich merke, je eiliger alles wird, desto mehr Menschen gibt es doch auch wieder, die so einen Moment Besinnung wollen, wenn man so will. Und das bietet Literatur natürlich. Da muss man auch nicht auf jede Frage gleich eine Antwort haben. Man kann mal die Dinge auf sich wirken lassen. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache für alle, die sich diese Zeit mal nehmen können. Und es wird ja auch nach wie vor noch viel gelesen. Sicherlich nie genug. Und wir wissen, es gibt ein Problem mit der Lesefähigkeit der Kinder und Jugendlichen zum Teil. Da wird aber auch viel getan im Bereich Leseförderung von den Bibliotheken, aber auch in den Literaturhäusern. Das Junge Literaturhaus in Göttingen oder eben auch in Oldenburg und Lüneburg, die machen da ganz viel. Also auch da passiert was. Aber ich will nur sagen, dieses Interesse auch gemeinsam zuzuhören, gemeinsam sich dann wieder zu finden, sich auszutauschen, das ist doch solide. Das ist so mein Eindruck.
Das Buch ist ja ein Millionengeschäft, muss man einfach sagen. Auch wenn wir jetzt hier im Lauf der Sendung über Buchhandlungen gesprochen haben, die ganz heimelig sind und über die Stadtbibliotheken. Ne? Also das Buch ist kein Artikel, der mit Rosen umkränzt in Geschenkpapier weitergereicht wird, sondern das Buch ist ein Geschäft und ein Bestsellerautor kann schon sehr gut damit verdienen, wenn das wirklich sich 100.000-fach verkauft.
Ja.
Sie aber machen eine Messe für die Alternativen, für die freien Verlage, die eben halt oftmals am Existenzminimum Bücher veröffentlichen. Wie ist denn da das Interesse?
Das ist richtig. Also das mit dem Existenzminimum ist so eine Sache, weil es ist kein reines Hobby. Ein unabhängiger Verlag ist ja sowohl der große Hansa Verlag als auch eben der Gogolz Verlag von Sebastian Gogolz, der auch in seiner Sparte unheimlich erfolgreich ist. Und Wagenbach gehört dazu und viele andere, weil unabhängige Verlage heißt erstmal nur, dass man zu keinem der ganz großen Konzerne gehört. Sie haben auch völlig recht. Also natürlich ist das ein Geschäft und man kann ja nicht für umsonst sozusagen was machen. Man muss an den Büchern auch verdienen. Wir müssen uns aber klar machen, dass das Gros der Autorinnen und Autoren, auch der sehr anerkannten und auch sehr unterhaltsam vom Schreiben nicht leben kann. Wir haben die Faustregel, wenn Sie jetzt im Buchhandel ein Buch für 20 Euro kaufen, erhält derjenige oder diejenige, die es geschrieben hat, nur 2 Euro von diesem Produkt. Das muss ich jetzt hier nicht erklären. Das erklärt sich aus der Produktion, aus dem Handel und Zwischenhandelskosten. Und da muss man schon wirklich viele, viele, viele Bücher verkaufen, wenn man dann davon ein Jahreseinkommen generieren will oder sogar vielleicht mehr als ein Jahreseinkommen, weil man ja vielleicht länger als ein Jahr an diesem Werk sitzt, auch wenn man nebenher noch anderes tut. Und das ist wiederum auch Aufgabe der Literaturhäuser, die ja öffentlich gefördert werden, hier im Sinne der Kunstförderung, diesen Leuten auch ein Forum zu geben. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Sascha Stanicic und Daniel Kehlmann. Die haben wir schon eingeladen, als sie noch keiner kannte. Ich habe mit Daniel Kehlmann und ich glaube gefühlt 10 Leuten mal bei strömendem Regen, war so schlechtes Wetter, da ist kaum jemand gekommen, in unseren Räumen gesessen. Und heute kommt er halt auch gerne mal wieder und sagt, ja, Frau Dittmar, wissen Sie noch, am Anfang, ne, das war doch so furchtbares Wetter und da war doch noch dieser Typ, der gesagt hat, wer sind Sie denn eigentlich und so. Also das ist jetzt natürlich ein super Beispiel und das heißt nicht, dass sich immer so entwickelt, aber dafür sind ja auch diese Möglichkeiten gegeben, gibt es diese öffentliche Förderung, nicht damit wir da irgendeine Gruppe bespielen, sondern das ist ein Zusammenspiel von Künstlerinnen, Künstlerförderung und dass das Publikum Anregung kriegt und an die Leute rankommt.
Nun ist ja unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen zumindest in diesem Zusammenhang immer heiter weiter. Ist es denn so, dass die Menschen auch gerne zu Ihnen kommen, wenn Sie, sagen wir mal, ein etwas fortgeschrittenes Alter haben, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr so viel arbeiten oder ich muss gar nicht mehr arbeiten, ich suche mir ein neues Hobby, ich suche mir auch einen anderen Austausch und warum nicht dann gerade in so einem Literaturhaus?
Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch wie alle anderen Kultureinrichtungen das Hauptsegment, sage ich mal, des Publikums, was das Alter anbelangt, würde ich sagen, ist so ab Ende 40 bis 90 plus, wer noch kann und möchte. Das stimmt, das wird ja auch oft eher so skeptisch gesehen, dass man nicht genug für die Jugend tut, aber die erreicht man einfach an anderen Orten. Die erreicht man an den Orten, wo die eh schon sind, in der Schule, im Studium, Ausbildung. Wir machen zum Beispiel und andere auch Kooperationsprojekte mit den Universitäten, dass eben auch die Studierenden zu uns kommen und Schülerinnen und Schüler kommen. Aber es ist schon viel für Publikum, was sich die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Ich finde das auch nicht verkehrt und nehme zum Beispiel auch durchaus positiv wahr, dass zu uns auch viele Frauen alleine kommen. Ein Grund, warum wir den Beginn unserer Veranstaltung auf 19 Uhr gelegt haben, ist, weil mir Publikum gespiegelt hat, vor allen Dingen im Winterhalbjahr, ich fahre dann allein mit der Straßenbahn nach Hause und mag nicht so gerne nach 10 unterwegs sein. Subjektiv halt so empfunden, das ist auch okay. Und da passte das eigentlich ganz gut, dass ich gesagt habe, wenn wir so mit unseren 90 Minuten um 8:30 durch sind, dann können die noch fröhlich den Abend gestalten und haben noch dieses Gefühl, sicher nach Hause zu kommen. Das war ein Gedanke dabei.
Das ist ein genialer Service, finde ich gut, weil das ist mitunter ja so, dass man sagt, oh, ne, ehe ich dann allein nach Hause muss. Können Sie eigentlich aufgrund Ihrer Erfahrung erkennen, wenn neue Autoren ins Haus kommen, das wird ein Bestseller oder das ist zwar ehrenvolle Arbeit, aber außer der Verwandtschaft wird es so richtig keiner mehr lesen?
Das lässt sich eigentlich nicht sagen, weil es gibt ja unheimlich viel, wenn man jetzt vom Bestseller ausgeht, wo man sagen müsste, das ist Mittelfeld, also nicht qualitativ, sondern von den Verkaufs- und Wahrnehmungszahlen des Publikums her. Und man kann das nicht sagen. Es gibt natürlich Bücher und Autorinnen, wo man merkt, denen fliegt so das Herz des Publikums zu. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Lesung mit Arno Geiger, der war da schon wirklich auch gut bekannt. Und dann hat mir ihn eingeladen mit diesem Buch Der alte König in seinem Exil, wo es um den demenzkranken Vater geht. Da mussten wir umziehen. Wir hatten 400 Leute da. Und ich habe das Gefühl, also ein Viertel davon zumindest, kommt jetzt prinzipiell, egal was Arno Geiger macht, die haben den ins Herz geschlossen, Arno Geiger kommt wieder, da will ich unbedingt hin. Also das passiert natürlich, aber ich sag mal so, Leute, wo man sagt, nur die Verwandtschaft interessiert ist, die würden bei uns ehrlich gesagt auch nicht auftreten. Wir haben ja immer die, wo doch auch das Lektorat durchgegangen ist, wo ein vernünftiger Verlag dahinter steht. Und über Qualität kann man vieler Ansicht sein, merkt man immer bei den Preisvergaben, jeder hätte anders entschieden. Aber es steht auch schon für eine bestimmte Qualität, also wir bieten dem Publikum da keine Langeweile.
Ja, das weiß ich, also das glaube ich Ihnen auch. Ich wollte nur ganz kurz anfügen, wer jetzt sagt, oh, ich habe da was in der Schublade. In Hannover gibt es eine der, wenn nicht die größte Buchagentur, also drei Agenten, die Bestseller suchen, auch schon viele gefunden haben. Also wer sich jetzt berufen fühlt, was zu veröffentlichen, ist das, glaube ich, ein guter Ansprechpartner, weil die sind so professionell, die können einem gleich irgendwie die Hoffnung nehmen und sagen, lass es.
Also unbedingt, das ist ja eine ganz renommierte Agentur, ja. Und es gibt auch noch andere im deutschsprachigen Raum, die sich jeweils spezialisiert haben, da kann man sich wirklich ganz toll im Internet informieren, da gibt es auch Verzeichnisse, wo man das findet. Was ich beobachte, ist, dass die Leute jetzt durch die digitalen Möglichkeiten viel Selbstverlag machen. Ja. Da gibt es manchmal auch so Treffer, vor allen Dingen in dem Bereich Romantasy und Gothic Fantasy und so weiter. Aber ich rate immer jedem, sich die Frage zu stellen, wenn ich das schreibe, würde ich das selber von jemand anders lesen wollen? Also lesen ist wichtig, auch um schreiben zu können. Ich merke auch, wenn Leute mich mal darauf ansprechen, wie viel Leseerfahrung haben die eigentlich, können die sich einschätzen? Und auf jeden Fall sollte man, finde ich, das ruhig betreiben und machen und sich damit auseinandersetzen. Aber wir haben in Hannover zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, das noch relativ jung gegründete Autorinnenzentrum. Da kann man auch hingehen, sich mit den Leuten treffen. Die haben Erfahrung, da gibt es auch Seminare. Da kann man sich austauschen, dass man eine gute Einschätzung davon kriegt, wo kann ich mich mit meinem Schreiben verorten.
Ah, das ist gut. Guter Hinweis.
Ja, guter Hinweis von Katrin Dittmar. Sie leitet das Literaturhaus in Hannover. Und wir haben ja heute in Heiter Weiter sehr viel gesprochen über Literatur, über Lesen, über Bücher. Gerade jetzt in der Jahreszeit passt das ja. Ich glaube, das wird jedem deutlich, wenn er abends nach Hause kommt und sagt, was soll ich in der Dunkelheit denn Sinnvolles machen? Buch zur Hand nehmen. Nach Angaben des Portals Statista lesen 39% 5 Bücher im Jahr, 27% sogar mehr als 10. Und am beliebtesten sind Romane und Krimis. Und Sabine, weil du dich ja so ausführlich mit Büchern und mit dem, was da zusammenhängt, beschäftigt hast, dir das Schlusswort?
Ach ja, soll ich sagen, ich habe seit Jahren einen ersten Satz im Kopf. Aber ich bin nie drüber, ja. Entsetzt knallte Cora die Backofentür zu.
Wie es weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Folge von Heiter Weiter hier bei uns bei NDR1 Niedersachsen mit Sabine Steuernagel. Und ich habe das wahrscheinlich dann schon gelesen, Andreas Kuhn. Schönen Abend noch mit uns. Gleich geht's weiter mit Traumhaft.
Ja, tschüss.